Wer seine Ernährung von ungesund auf gesund umstellen möchte, steht vor der großen Herausforderung, dass es häufig gleich mehrere Baustellen sind, die auf der einen Seite dann viel Zeitaufwand bedeuten würden, zweitens aber auch sehr viel Einsatz von Willenskraft. Wenn du dich aber erstmal nur auf die drei schlimmsten Lebensmittel konzentrierst und du vielleicht nur eines entdeckst, das du noch regelmäßig zu dir nimmst und nur diesen einen Punkt angreifst, dann bist du einen riesen Schritt weiter Richtung Gesundheit.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu diesem neuen Teil. Bevor ich aber hier einsteigen möchte, möchte ich dir einmal mit einer spannenden Betrachtungsweise auf die menschliche Evolution zeigen, vor was für einem gewaltigen Problem wir heute eigentlich stehen. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, wann die menschliche Evolution begonnen hat. Ich nehme einfach mal den Beginn des aufrechten Ganges und der war vor ungefähr 6 Millionen Jahren. Während dieser fast kompletten Zeit hat unser Vorfahre nur gejagt und gesammelt, hat also das bekommen, was die Natur natürlicherweise hergegeben hat. Erst vor ungefähr 10.000 Jahren kam es zum Getreideanbau, zu Reis- und Kartoffelanbau, ausgehend von Mesopotamien. Erst seit ungefähr 70 Jahren haben wir eine massive globale Verbreitung von Fastfood und Fertiggerichten. Und jetzt setze ich das Ganze mal in eine zeitliche Relation, um zu verstehen, was das Problem eigentlich ist. Die menschliche Evolution, diese 6 Millionen Jahre, entspricht einem Tag, also 24 Stunden. Im Verhältnis dazu kam der Ackerbau, diese 10.000 Jahre dazu, und zwar 2,5 Minuten vor Ablauf dieses Tages. Okay, das wäre dann 23.57 Uhr und 30 Sekunden. Diese Fastfood-Verbreitung, diese Fertiggerichte, die letzten 70 Jahre der menschlichen Evolution entsprechen einer Sekunde. Und wenn man sich das mal überlegt, dass der Mensch sich über Millionen Jahre die Genetik an die Umwelt angepasst hat, Stichwort Epigenetik, dann kann man fest davon ausgehen, eine Sekunde Zeit mit einer so massiven Veränderung der Lebensmittel auf unserem ganzen Planeten, es ist unmöglich, dass sich die Genetik in einer solchen kurzen Zeitraum anpasst. Also eine Sekunde im Vergleich zu einem ganzen Tag, da stehen wir heute vor einem ganz großen Problem. Jetzt ist es so, dass zwar die Lebenserwartung die letzten ungefähr 100, 150 Jahre deutlich und auch steil angestiegen ist, was aber weniger jetzt mit den hochwertigen Lebensmitteln zu tun hat, sondern mit einer generellen Kalorienversorgung, weil Hungersnöte gab es früher regelmäßig, vor allem aber eben durch die Medizin, insbesondere durch die Erfindung von zum Beispiel Antibiotikum und natürlich auch durch Hygiene. Wenn man sich das vorstellt, der Ötzi früher, der hatte ja nicht mal Zahnzwischenraumbürstchen. Das heißt, diese Lebenserwartung, der Anstieg kam eben nicht durch Lebensmittel, sondern hauptsächlich eben durch Energie, Hygiene und auch die Pharmazie. Leider ist es so, dass in den USA und wie jetzt gerade auch wieder bekannt ist oder geworden ist, dass die Lebenserwartung dort langsam zum ersten Mal wieder leicht abgesunken ist. Schade, schade. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass vor allem in den Industrienationen einfach eine massive Verbreitung von Füllstoffen, ich rede ja schon gar nicht mehr von Lebens- oder von Nahrungsmitteln, für mich sind das Füllstoffe, das heißt, sie liefern eine ganze Menge an Energie, aber im Verhältnis dazu eben dramatisch weniger von den eigentlich lebenswichtigen 47 Ernährungsbausteinchen wie Proteine, wie ungesättigte Fette und wie Vitalstoffe. Und das ist die Hauptproblematik. Alles auf einen Schlag zu verändern, dann ist man ganz schnell überfordert. Deswegen möchte ich heute mal auf die langfristigen größten Killer hinweisen, damit man hier vielleicht eben direkt angreifen kann, um eben sein Leben einen Tick mehr auf gesund zu stellen. Ich weiß, dass das auch gleich wie eine Spaßbremse erklingen wird, aber wenn du hier diesem Thema folgst, dann bist du generell grundmotiviert, etwas zu verändern und das zeichnet dich aus, dass dir dein einziges Leben, was dir zur Verfügung steht, was dir geschenkt worden ist, wichtig ist. Ich kenne auch die andere Seite, ja, man lebt aber nur einmal, deswegen möchte ich jetzt genießen. Dieses Man lebt nur einmal ist dann häufig, leider auch dann frühzeitig, schneller zu Ende, als sich genau diese Menschen das wünschen. Und wenn es nicht schnell zu Ende ist, dann quält man sich häufig das letzte Drittel, das letzte Viertel des Lebens durch das Leben durch, Und das kann nicht zielführend sein. Also deswegen schön, dass dich dieses Thema interessiert. Fangen wir an. Das Einfachste wäre tatsächlich nur das zu essen oder zubereiten zu lernen, was auch die Urgroßeltern als Lebensmittel erkannt hätten. Und wenn Urgroßmutter reinkarniert wäre und jetzt in einen Penny reinläuft oder Lidl oder Aldi oder Edeka oder einen Rewe oder Kaufland, dann würden die dastehen und die wüssten wahrscheinlich kaum damit etwas anzufangen. Sie würden wahrscheinlich direkt zum Obst- und Gemüseregal rennen, vielleicht eben auch noch Fisch entdecken und vielleicht ein paar Milchprodukte, die gute alte Butter und vor allem Eier. Und das würden sie wahrscheinlich dann etwas verstört in ihren Einkaufswagen einpacken oder in ihren YouTube-Beutel und würden dann nach Hause gehen und sich daraus ein gesundes Essen zubereiten. Das heißt, wenn man in dieser Regel einkaufen geht und alles Verarbeitete, alles in Dosen, und ja, da gibt es natürlich auch gute und schlechte Lebensmittel, darüber möchten wir jetzt gar nicht diskutieren, dann hat man schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich möchte aber drei Produkte erwähnen, die man dringend vermeiden oder zumindest maximal reduzieren sollte. Eines der schlimmsten Lebensmittel, oder anders gesagt, wenn ich nur eine Lebensmittelgruppe verbieten dürfte, ja, vielleicht bewerbe ich mich mal als Gesundheitsminister, wobei ich bin noch parteilos, dann wären es ganz klar Energy Drinks und ganz dicht gefolgt von jeder Art von Softgetränken. Denn vor allem diese hochkalorischen Getränke, die liefern ja Kalorien, aber 0,0 Vitalstoffe, Proteine. Gut, beim Energy Drinks kann man über Taurin sprechen, aber das ist so homöopathisch drin im Vergleich zu den anderen Rotz, der da drinnen freischwimmen macht, dass man das eben auch dringlichst vermeiden sollte. Zumal eben Energy Drinks gerade von Jugendlichen, von jungen Menschen konsumiert werden und eben dieser Koffeinflash eben dann auch massive Schäden nach sich tragen kann. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und dass da die Politik nicht eingreift, das finde ich tatsächlich ziemlich verstörend, um es mal ganz offen hier zu präsentieren. Das Problem ist, dass diese Produkte ja auch Zucker beinhalten. Und Zucker, Saccharose, ist immer 50% Glucose und 50% Fructose. Oder, das sieht man auch häufig auf der Zutatenliste, es ist eine Glucose-Fructose-Mischung. Die Glucose ist gar nicht mal so schlimm. Die kann wunderbar in allen Körperzellen zur Energie umgewandelt werden. Und wenn man die Energie auch wegverbrennt durch regelmäßiges Rumgehampel, also sprich Bewegung durch Sport, dann ist das alles gar nicht mal so schlimm. Zucker ist nicht automatisch ein Feind, ja? Nur in dieser bewegungshomöopathischen Welt macht das eben auf lange Sicht durchaus Probleme. Die Menschen werden immer kuscheliger, flauschiger, dicker. Also du nicht, aber deine Nachbarn. Das Problem ist die Fructose. Und zwar die nicht gebundene Fructose, um gleich dann wieder Wind aus den Segeln zu nehmen für die, die sagen, ja wie, Fructose ist doch auch im Obst drin. Obst ist gebundene Fructose und hat eine ganz andere Wertigkeit als diese frei und schnell verfügbare Fructose aus irgendwelchen Softgetränken. Denn die Fructose, die kann von der Leber nur bis zu einem gewissen Grad in Energie umgewandelt werden und danach geht es eben über in Triglyceride und das sind genau die Blutfette, die uns eben auch flauschiger machen. Und nicht nur außenrum, sondern auch im Körper. Das Viszeralfett steigt an, das heißt, die Organe verfetten, insbesondere die Leber. Und es gibt Erhebungen, die zwischen 25% und 40% aussagen, dass so viele Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz schon eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Und niemand möchte eine nicht-alkoholische, aber auch keine alkoholische Fettleber haben. Denn wenn unser wichtigstes Stoffwechselorgan nicht mehr rund läuft, dann haben wir später ganz dicke Probleme. Fast im Wortsinne. Deshalb versuchen diese Getränke so gut wie es geht aus dem Alltag verbannen. Das sagt hier jemand, der als Jugendlicher literweise Cola in sich reingebechert hat. Und ich habe aber irgendwann einen harten Cut gemacht. Das wird nicht allen gelingen, von jetzt auf gleich darauf zu verzichten. Es gibt eine Art Zwischenstufe und das sind Light-Getränke oder Zero-Getränke. Ganz wichtige Aussage, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Getränken. Ich mache aber auch nicht bei dem Aspartam-Bashing oder Sucralose-Bashing oder generell Süßstoff-Bashing mit, weil da ganz viel Blödsinn erzählt wird. Nochmal, ich bin trotzdem kein Fan, weil süße Getränke haben in einer grundlegend gesunden Ernährung überhaupt nichts verloren. Aber wenn man einen Zwischenschritt bräuchte, weil man es sonst nicht schafft, dann sage ich besser ein Light-Getränk, ein Zero-Getränk als der gezuckerte große Bruder. Ja, und großer Bruder ist in dem Fall eher negativ gemeint, weil es eine deutlich geringere Auswirkung auf zum Beispiel die Verfettung der Leber hat, beziehungsweise auch auf die Übergewichtigkeit, als eben die vollgezuckerte Variante. Auch hier, je weniger, desto besser. Eine andere Idee, die man machen könnte, ist, dass man halbe-halbe macht. Das heißt, wenn man gerne zum Beispiel jeden Tag einen Liter Cola trinkt, dass man eben sagt, okay, jetzt trinke ich nur noch einen halben Liter Cola, aber den mit Genuss. Und die andere Hälfte, die trinke ich eben dann links und rechts davon in Form von einem guten Wasser. Achtung, für die, die sagen, boah, Wasser, das ist doch das Zeug, wo die Fische drin gepimpert haben. Also die das eben gleich vom Geschmack her schlecht reden. Dann sage ich dir, es gibt ganz unterschiedliche Wasserqualitäten bzw. Wassergeschmäcker. Das hängt auch vom Mineraliengehalt ab. Wenn du eher was Saftiges magst, dann holst du ein Heilwasser oder zum Beispiel einen Gerolsteiner. Das hat relativ viele Mineralien drin. Dann schmeckt das anders als eben so ein, ich sag mal, und das ist überhaupt nicht gesundheitlich böse gemeint, so ein nach halbtot schmeckendes Wolwig-Wasser. Das ist auch deswegen nicht schlecht. Also halbtot ist vielleicht jetzt ein bisschen ungünstiger Begriff. Ein geschmacksneutrales Wolwig-Wasser, das ist besser. Ich nehme das wieder zurück mit halbtot, weil das hört sich ja nicht wirklich gesund an. Und dass du eben davor, danach genau das Wasser dann trinkst als die andere Hälfte. Was du auch machen kannst, manche haben das schon getestet und es hat ihnen gut gefallen, dass man eben deine Cola verdünnt beispielsweise. Wichtig ist, dass wenn du so ein gezuckertes Getränk brauchst, dann mach es mit Genuss und nicht als Durstlöscher. Was du auch machen kannst, so mache ich das, wenn ich unterwegs bin und mal essen gehe. Ich trinke ja gar keine Softgetränke mehr. Ich könnte es nicht mehr. Es wird sich für mich absolut eklig anfühlen. Und das sagt jemand, der früher literweise Cola gebechert hat und Limonaden getrunken hat als Kind. Das wäre ein Sprudelwasser mit einer frisch ausgepressten Zitrone und im Sommer wunderbar mit Eiswürfel drin. Probier das mal. Jedes Restaurant bietet dir sowas an. Und dann hast du was mit Geschmack und die Zitrone hat so dermaßen wenig Kohlenhydrate, ist ja auch Obst, dass es praktisch kohlenhydratfrei ist, dieses Getränk. Und ist noch basisch und ist einfach ein spannendes, sehr gesundes Getränk. Probier das einfach mal aus, auch für zu Hause. Sprudelwasser und dann in solche Fläschchen Zitronenwasser ein bisschen reinkippen, je nachdem, wie intensiv du das magst. Du wirst sehr bald feststellen, dass es besser schmeckt als eine Cola. Aber lass dich bitte überraschen, auch wenn du jetzt noch nicht dran glaubst. Wir machen mal weiter mit dem zweiten, schlimmen Lebensmittel. Und das ist so ein bisschen ein Wolfs im Schafspelz. Und zwar sind es Küchenstandardöle wie Distel, Sonnenblumen und Maiskeimöl. Warum? Diese Öle haben gleich zwei große Probleme. Zum einen sind sie extrem reich an mehrfach ungesättigten Fetten. Nicht erschrecken, haben wir alle gelernt, ist total gesund. Das möchte ich gar nicht mal so absprechen, nur die Problematik ist hier zweierlei. Das eine ist, es sind sehr viele Omega-6-Fette und davon nehmen wir aufgrund unserer typischen getreidereichen Ernährung oder Fleisch, Fisch von massentiergefütterten Tieren, und also aus der Massentierhaltung, und die sind eben auch Omega-6-reich, diese Fütterung, die bekommen. Wir haben zu viel Omega-6-Fette und das fördert entzündliche Prozesse im Organismus. Und alles, was Entzündungen fördert, wird langfristig zu einem ganz, ganz großen Gesundheitsproblem. Und wenn wir diese Öle praktisch verwenden, dann ist das so, als ob wir Öl in dieses Entzündungsfeuer reinschütten würden. Ich würde dir dringend raten, wenn du sowas noch zu Hause haben solltest, übrigens auch Margarinen, die aus genau solchen Ölen hergestellt worden ist. Kleine Randnotiz, schau auf die Zutatenliste. Und wenn dort auftaucht das Wort pflanzliche Öle oder Fette, dann ist diese Margarine ganz klar disqualifiziert, weil du fest davon ausgehen kannst, dass es eine von diesen billigen Ölen ist. Und es sind genau diese eben genannten Öle. Die werden dann noch verfestigt, das macht noch ganz andere Probleme, das wäre eine andere Geschichte. Stichwort Transfette, hochproblematische Fette, auch wenn sich da die Produktion einen Ticken verbessert hat. Ich bin der Meinung, dass die Margarine in den letzten paar Jahrzehnten hunderttausende Menschen und ja, vielleicht sogar mehrere Millionen Menschen unter die Erde gebracht hat, zu früh. Stichwort Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ist ein anderes Thema, aber ich möchte auf die große Gefahr von diesem typischen Öl im Dauereinsatz hinweisen. Wer ab und zu mal ein Weizenkeimöl, was übrigens auch dazu gehört, oder ein Traubenkernöl ganz dezent irgendwo drüber träufelt, das macht nichts aus. Es geht um die Standardöle, die wir eben für alles Mögliche, wie zum Beispiel Salatsoßen oder für Soßen verwenden. Raus mit diesen Ölen, nochmal. Distelöl, Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, übrigens zählt auch Sojaöl mit dazu. Die haben nichts, überhaupt nichts in einer gesunden Küche verloren. Das ist der eine Grund. Zu viel Omega-6, zu viel entzündliche Prozesse, wo der Körper nicht mehr gegensteuern kann. Das andere, das ist folgendermaßen. Diese Öle, hoch ungesättigt, sind auch sehr anfällig für Oxidation und damit werden sie artfremd für den Organismus. Jetzt musst du wissen, dass solche Fette oxidieren können und im Organismus dann diese oxidierten Fette, die werden in die Zellmembran eingebaut. Und jetzt hör genau hin. Diese oxidierten Fette werden vom Immunsystem als körperfremd erkannt. Die sind oxidiert. Das ist nicht das, was der Körper eigentlich braucht und haben möchte. Und dann wird er zum Beispiel durch die Makrophagen, das ist ein Teil, ein wichtiger Teil unseres Immunsystems, die werden angegriffen, aufgefressen. Dann bilden sich sogenannte Schaumzellen aus diesen Makrophagen. Und damit die stabilisiert werden, werden sie kalzifiziert. Das heißt, Kalzium wird eingelagert. Und wenn genau das an vorher entzündeten Blutgefäßinnenwänden oder im Zwischenraum zwischen der Innenwand und der nächsten Epithelschicht der Blutgefäße, wenn das da passiert, dann haben wir, genau, Arteriosklerose. Und das kann eben im Endstadium zum Schlaganfall, Herzinfarkt oder vielleicht sogar auch zu einer Lungenembolie führen. Und immerhin rede ich jetzt gerade von der Todesursache Nummer 1, noch weit vor Krebs. Und solche Öle befeuern genau diese Haupttodesursache. Das heißt, mach zu Hause einen Ölwechsel. Welche Öle verwende ich? Ich mache es ganz einfach und frage mich jetzt bitte auch nicht nach allen möglichen anderen Ölen, weil ich verwende nur genau diese Öle und es hat einen guten Grund. Ich nehme ein gutes Olivenöl. Das mache ich für die kalte und mittelwarme Küche, also bitte auch hier nicht verbrennen, es sollte sich kein blauer Rauch in der Pfanne bilden. Und für die heiße Küche, wenn ich was anbraten möchte, nehme ich ein geschmacksneutrales, hochwertiges Bio-Kokosöl oder Kokosfett. Genau das nehme ich, mehr nicht. Es gibt noch zwei, drei andere, die man verwenden könnte, aber es hat einen Grund, warum ich diese zwei als meine typischen Küchenstandardöle verwende. Wenn du magst, mach's mir einfach nach. Okay, Punkt Nummer 3. Und jetzt kommt etwas, das wird einige verwundern, warum ich das unter den gefährlichsten Lebensmitteln aufliste. Und zwar Standardprodukte vom Getreidedealer. Und damit meine ich vom Bäcker. Oh, warum? Ganz einfach. Weil es ganz häufig einfach nicht beachtet wird. Und weil wir generell Getreideprodukte viel zu viel zu uns nehmen. Morgens Müsli, mittags Teigwaren, also Nudeln. Und das Teigwaren heißen Teigwaren, weil die früher mal Teig waren. Und das ist hochkonzentriertes Kohlenhydratpulver und dann eben noch in Kombination mit sehr wenig Vitalstoffen. Und das ist das eigentliche Problem. Wir liefern viele Kalorien, die wir häufig auch gar nicht verbrennen. Und gleichzeitig bekommen wir zu wenig von diesen 47 überlebenswichtigen Bausteinchen. Und abends gibt es dann das klassische Abendbrot. Den ganzen Tag Getreide. Und diese Getreidedealer, diese Bäcker, die sind weit, weit, weit mehr verbreitet als Fastfood-Tempel in der Innenstadt. Stadt zum Beispiel. Überall verfügbar, schmeckt dir auch verdammt gut, muss man ganz klar sagen. Und wenn man dann eben unter Zucker da reintorkelt, dann landet ganz schnell ein Franzbrötchen im Kanister, also sprich im Körper, und kann eben dort zu Blutzuckerachterbahn führen und das bei gleichzeitig wenig Vitalstoffen. Das ist der Grund, warum ich es hier mit auf die Liste genommen habe. Und ich muss gleich außen vor nehmen, ein richtig gutes Vollkornbrot. Mit Liebe gemacht vom Bäcker oder auch ein Sauerteigbrot hat eine völlig andere Qualität als eben diesen typischen Weißmehl-Rotz-Standard, der überall in alle möglichen Formen reingepackt worden ist. Ich sage auch ein Vollkornbrot und ein Sauerteigbrot. Sauerteig deshalb, weil eben hier das Gluten, das ist ein problematisches Eiweiß in den Getreiden, dass es eben hier fermentiert wurde und damit Glutenbelastung für einen empfindlichen Darm deutlich heruntergesenkt ist. Deswegen taucht hier Sauerteigbrot auf. Aber auch wenn möglich, sieh diese beiden, selbst Vollkornbrot und Sauerteig, als Genussmittel, als gesundes Genussmittel. Das heißt nicht, du isst morgens, mittags, abends Vollkornbrot, weil es ja ach so gesund ist. Warum zähle ich das nicht dazu? Aus genau dem gleichen Grund. Auch wenn es dramatisch besser ist als jedes Weißmehlprodukt, ist das Verhältnis von den gelieferten Kalorien zu den Vitalstoffen immer noch sehr gering im Verhältnis zu ganz vielen anderen Lebensmitteln. Und das ist das, was ich meine, das haben leider nur wenige auf dem Schirm. Weißt du, wenn du ein Bewegungsass bist, viel Sport machst, einen Beruf hast, der viel, viel körperliche Anstrengung erfordert, dann macht das gar nicht mal so viel aus, dass du eben ein hochwertiges Vollkornbrot regelmäßig isst. Aber in diesem Fall würde ich dir auch andere Lebensmittel eher empfehlen, weil das, was wir eben brauchen, ist genau das. Verhältnismäßig wenig Kalorien bei einer hohen Vitalstoffdichte und das findest du bei keinem einzigen Getreideprodukt. Nochmal abschließend, weil es wichtig ist, Vollkornbrot, Sauerteigbrot als kompetentes Genussmittel, als gutes, gesundes Genussmittel, aber eben als Genussmittel behandeln und das andere versuchen, weitgehend zu reduzieren. Es gibt auch gesunde Getreidesorten. Es gibt wenige Bäcker, die sowas verarbeiten. Vielleicht findest du einen bei dir in der Region oder du kannst das selber zubereiten. Es gibt nämlich Urgetreidesorten, die sich massiv von dem hochgezüchteten Weizen, den wir heute überall in Produkten verarbeitet haben, unterscheidet. Ganz kurz zum Hochleistungsweizen. Der wurde darauf hingezüchtet, dass er sehr viel mehr Gluten hat. Das ist ein problematisches Protein, was vor allem für Menschen mit Zöliakie riesige Probleme macht. Das wissen die auch. Das kann den Darm zerstören. Das haben aber nicht sehr viele Menschen. Aber viele sind glutensensitiv und denen tut das trotzdem nicht gut. Das Immunsystem reagiert darauf. Und alle, die mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, würde ich dringend anraten, dass sie genau diese Getreideprodukte so weit wie es geht reduzieren, am besten komplett weglassen. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne für die Gesundheit, was sich sehr bald einem deutlich besseren Wohlbefinden auszahlt. Man kann aber eben auch andere Produkte, also Urweizensorten verwenden. Nur ein Beispiel. Ich habe hier Emma, also Emmer geschrieben, mit ER hinten, nicht wie Emma der Vorname. Dann Einkorn, Kamut, dann haben wir Hirse oder auch den Urroggen. Das geht auch. Auch Vollkorndinkel, das kriegt man deutlich mehr. Das wäre auch noch besser als eben der normale Weizen. Weil diese ganzen eben genannten typischen Getreidelieferanten, also diese Urweizen oder Urgetreidesorten, so ist es richtig, die haben einen deutlich höheren Proteingehalt, was für mehr Sättigung sorgt und auf der anderen Seite im Verhältnis zu deren Kalorien auch deutlich mehr Vitalstoffe. Und das macht die eben viel gesünder und zeitgleich noch deutlich weniger und bei einigen sogar überhaupt gar kein Gluten, dieses typische Klebereiweiß. Ja, was es natürlich nicht aufgetaucht ist, aber Liste vollständig machend, Fertig- und Fastfood generell, das ist einfach Rotze. Ja, das kann man ruhig ab und zu mal zu sich nehmen. Es gibt auch durchaus gesundes Fertigessen und gesundes Fastfood. Man darf nicht alles in einen Topf reinwerfen, das ist mir auch völlig klar. Aber es geht um die Tendenz. Dann Schokolade als Genussmittel mal okay, über 70%, super. Aber ich denke mal, du kannst das richtig einschätzen, wie das hier in dieser Folge gemeint ist. Dann natürlich Chips, dann Alkohol, eventuell auch Wurstwaren. Ja, da gibt es eben auch große Qualitätsunterschiede. Und ich denke mal, solche Dinge hat aber jeder als eher schlechte Lebensmittel auf dem Schirm. Killer Nummer 1 sind ganz klar die Softgetränke. Also wenn du hier noch zugreifst, wäre das aus meiner Sicht mit Abstand der wichtigste Ansatzpunkt und auch der, der dich am meisten vorantreiben würde mit deiner Gesamtgesundheit und auch letztendlich mit deiner Figur. Bei den anderen, ja, das ist so ein bisschen das Deckmäntelchen der Desinformation, weil immer noch solche Küchenstandardöle, wie vorhin genannt, als gesund verkauft werden, weil die sind ja mehrfach ungesättigt und wir müssen gesättigte Fette unbedingt reduzieren. Ich sehe das anders, ich sehe es differenzierter und ich hoffe, dass ich dir heute einen Einblick geben konnte, warum ich hier ein ganz großes Problem sehe. Genauso wie die Getreideprodukte. Ja, Vollkorn ist besser als Weißmehl, weiß jedes Kind mittlerweile. Aber generell sind Getreideprodukte eigentlich für die menschliche Ernährung nicht gemacht. Und hier schließt sich der Kreis, denn evolutiv gesehen sind es die letzten 2,5 Minuten eines ganzen evolutiven Tages der Menschheit, wo diese Getreideprodukte überhaupt erst in größeren Mengen in unsere Ernährung Einzug gefunden haben. Und auch daran können sich die Gene nicht komplett adaptiert haben. Beim einen bestimmt ein bisschen mehr, beim anderen durchaus eher weniger. Und deswegen wäre hier ein spannender Ansatzpunkt. Der letzte Spruch, der bezieht sich auf Paracelsus. Alleine die Dosis macht das Gift. Oder war das Hippokrates? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, sieh es mir bitte nach. Okay, die Menge macht das Gift. Das heißt, auch meine Cola mit Genuss oder meine Tafel Schokolade mit Genuss oder eine Brezel mit Butter mit Genuss gehört auch sehr gerne in einen grundsätzlich gesunden Lifestyle. Vielleicht Fehlt dir noch irgendetwas ganz Spezielles auf der Liste? Haus bitte mal in die Kommentare rein. Ich denke mal, dass da viele drüber gucken werden und überall dann abnicken werden und sagen, ja, genau, das ist, oh, und das ist auch schlecht. Auch gerne ganz spezielle Produkte, die dir vielleicht jetzt gerade in letzter Zeit aufgefallen sind. Dann bin ich mal sehr gespannt, was hier alles zusammenkommt. Gut, dann bleibt es nur noch mein Standardabschlussspruch. Bleib gesund, aber genau, mach auch was dafür. Darauf ein Wasser mit Zitrone. Tschüss.